Hallo, hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast, Folge Nummer 9. Heute gemeinsam mit Henrik Burs, dem Geldanlage-Redakteur, und Arne Duesdorf, der für uns sich um das Internet und die Kommunikationsfragen eines normalen Haushaltes kümmert. Diese Kommunikationsfragen, das soll auch diesmal unser Thema sein, nämlich der Belastungstest für den Haushalt, der Belastungstest für das Internet, für unser Internet jeweils im Haushalt. Funktioniert das eigentlich? Wo funktioniert es nicht? Was können wir tun, wenn es nicht funktioniert? Gerade jetzt am Wochenende, wo uns das sonst auf den Kopf fällt oder die Decke auf den Kopf fällt. Was wir nicht machen werden, ist, wir haben uns dieser Tage nochmal die einzelnen Landesprogramme für die Förderung angeschaut. Und tatsächlich ist es so, dass sich da eine Menge tut. Berlin hat jetzt gesagt, im Augenblick gibt es gar kein Geld und erst am 6. würde man wieder loslegen, die Anträge zu bearbeiten. Da liegen 140.000 Anträge liegen da, 100.000 sind schon bearbeitet, 1,3 Milliarden hat der Berliner Senat schon ausgezahlt. Auch in den anderen Ländern ist schon ganz viel ausgezahlt worden. Und dann wollen die mal gucken, dass sie diese Programme ein bisschen miteinander koordinieren. Aber das machen wir dann nächste Woche. Jetzt also bricht das Internet zusammen. Arne, bricht unser Internet zusammen?
Ja, erstmal hallo ihr beiden. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Und die gute Nachricht vorweg, das Internet hält Stand. Also jedenfalls das große, weltumspannende Internet. Unser großer Knoten in Frankfurt, der kann noch einiges mehr. Das Problem ist vielmehr der kleine Verteilerkasten in der Nachbarschaft. Die letzte Meile, die dann in den Haushalt führt. Die kann bei Spitzenzeiten schon wesentlich eher überlasten. Und die Spitzenzeiten, die nehmen gerade gehörig zu. Das ist vor allen Dingen deswegen, weil das Internet als quasi Shared Medium zwischen allen geteilt wird am Ende. Wenn alle gleichzeitig in der Videokonferenz sitzen und die Kinder nebenbei die Sendung mit der Maus streamen, dann wird das Internet für alle langsamer.
Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Hast du denn Zahlen, wie stark das Netz jetzt gerade im Moment, wo es ja doch gefühlt viel mehr genutzt wird, wie stark das gerade beansprucht wird?
Grob kann man sagen, dass es vor allen Dingen das Online-Gaming, die Videokonferenzen und das Streaming sind, die das Internet gerade besonders belasten. Und die haben sich zwischenzeitlich quasi alle verdoppelt in ihrem Ausmaß. Kurz nach der Schulschließung wurde die WhatsApp-Nutzung fast versechsfacht. Das vor allen Dingen, weil ganz viele Schüler sich damit verabreden, aber auch einige Elterngruppen über WhatsApp kommunizieren und wahrscheinlich ordentlich Bedarf hatten, erstmal zu klären, wie es weitergeht.
Also ich meine, ich erlebe das zu Hause jetzt. Meine Tochter hat heute Morgen eine Videokonferenz mit ihrer Lateinlehrerin gehabt und war ganz beseelt. Das war sehr schön und war auch sehr erfolgreich. Und das gehört heute zum Standardprogramm. Das heißt, sie ist im Netz, ich bin im Netz, mit euch jetzt zum Beispiel. Meine Frau ist im Netz mit ihrer Firma. Das haben wir sonst auch nicht gehabt. Das heißt, wir haben da auch schon eine Vervielfachung unserer Bits und Bytes, die wir durch das Netz ziehen. Mein Vertrag sieht aber eigentlich genug, oder unser Vertrag sieht eigentlich genug Bandbreite vor, sodass das nicht das Problem machen sollte. Ist das denn so, obwohl der Vertrag genug vorsieht, dass wegen des Verteilerkastens in der Nachbarschaft tatsächlich weniger ankommen könnte, als sonst normalerweise ankommt?
Ja, das ist durchaus der Fall. Vor allen Dingen beim Kabelanschluss ist es so, weil dort auch wesentlich stärker sich die einzelnen Parteien in meinem Haus oder in einer Straße sich die grundlegende Leitung teilen. Bei der Telefonleitung ist es noch eher so, dass du deine eigene Telefonleitung benutzt. Und dort ist es dann wenigstens nur in einem Haushalt so. Da kannst du dann deiner Tochter noch sagen, okay, ich habe jetzt eine wichtige Videokonferenz. Du musst jetzt leider mal kurz Pause machen mit dem Videostream. Allerdings, da haben sie auch schon die großen Firmen und die EU versucht, ein bisschen gegenzusteuern. Und die EU hat die Streaming-Anbieter aufgefordert, bitte drosselt doch eure Qualität eures Videostreams ein wenig, sodass das Internet nicht zu sehr ins Stocken gerät. So ganz nach dem Motto, Homeoffice und Videokonferenz ist vielleicht ein bisschen wichtiger als das Entertainment-Programm der Kleinen. Dem sind mittlerweile auch alle großen Streaming-Anbieter nachgekommen. Das dürfte den Anbietern selbst aber auch ziemlich in den Kram passen. Denn neben dem Verteiler, der so das Nadelöhr darstellen kann, können einzelne Dienste auch versagen und überlastet werden. Also wenn alle auf einmal skypen, muss nicht das Internet zusammenbrechen, sondern einfach nur Skype nicht mehr funktionieren. Das ist auch bei Netflix, Amazon und YouTube so. Wenn alle ihre Filme in hoher Qualität gleichzeitig streamen, dann haben die eine ganz, ganz große Mehrbelastung. Und so können sie einfach sagen, die EU wollte, dass wir unsere Qualität einschränken. Passt uns natürlich schön in den Kram, so haben wir weniger Auslastung.
Aber ist es denn tatsächlich so, dass die Qualität von Netflix oder die Sendung mit der Maus das Problem ist. Also ich hatte immer den Eindruck, dass die Sendung mit der Maus wahrscheinlich gar nicht so datenintensiv ist, auch wenn die ARD jetzt die Sendung mit der Maus jeden Tag sendet und viele Kinder das Bildungsfernsehen, dieses klassische Bildungsfernsehen dann sehen können und auch Spaß daran haben.
Die Maus besteht ja auch größtenteils aus orangenen Farbflächen. Also da ist wahrscheinlich gar nicht so viel Datenkapazität nötig.
Ja, es ist doch erstaunlich, wie viel mittlerweile Filme gestreamt werden. Und Video an sich ist schon ein großes Datenpaket. Und da auch nochmal sehr unterteilt, mache ich das jetzt in SD, HD oder sogar 4K-Qualität, also normale Standardqualität hochauflösend oder sagen wir mal super hochauflösend, da vervielfacht sich das Datenpaket schon sehr, sehr schnell. Und Internetstreaming macht so einen der großen Batzen unseres allgemeinen Internet-Traffics aus.
Okay, den Kasten in der Nachbarschaft, da kann man nichts dran machen, wenn alle gleichzeitig Netflix gucken. Was kann ich denn in meiner Wohnung machen, um halbwegs sicherzustellen, dass ich da ruckelfreien Empfang habe, um mein Homeoffice vernünftig machen zu können, um die Videokonferenz mit den Kolleginnen und Kollegen vernünftig machen zu können? Was sind die Top 3 Maßnahmen, die ich in der Wohnung machen sollte, wenn ich dieses Problem womöglich habe?
Genau, das klang jetzt alles erstmal so, wir sind dem ruckelnden Internet hilflos ausgeliefert und können jetzt eigentlich gar nichts machen. Zum Glück stimmt das in den meisten Fällen nicht. Also bevor wir die Schuld erstmal an den Verteilerkasten weiterschieben, müssen wir zu Hause suchen und gucken, erstens, hält mein Vertrag überhaupt dieser Dauerbenutzung und diesem Mehrbelastung aus? Zweitens, habe ich meinen Router und meinen WLAN richtig eingestellt? Und drittens, gibt es nicht vielleicht auch noch irgendein Workaround, irgendeinen Schummeltrick, den ich anwenden kann, falls mein WLAN gar nicht funktionieren möchte?
Also erstmal nach dem Vertrag schauen, sagst du.
Genau. Wie bei so vielen ist der erste Schritt erstmal ein Blick in den Vertrag. Die meisten haben wahrscheinlich noch eine 16 Mbit die Sekunde Download-Leitung. Vielleicht haben sie auch schon eine 50 Mbit-Leitung. Da fängt es schon an. Im Normalbetrieb reichen für viele Anwendungen 60 Mbit. Jetzt, wo alle auf einmal das Internet benutzen, sollte man schon auf 50 Mbit hochschalten. Viele im Homeoffice sind sich dann auch gar nicht klar, die Videokonferenz, mein Bild läuft natürlich gar nicht über den Download, sondern über den Upload. Der ist gerade bei Kabelanschlüssen, also die TV-Leitung, die jetzt fürs Internet benutzt wird, besonders gering. Das kann man aber beim Anbieter oft separat hochschalten. Dann wird aus den 1 Mbit, die für so eine Videoschalte schon ein bisschen wenig sind, kann man da einfach parallel 2 oder sogar 10 machen. Bei DSL ist das normalerweise weniger ein Problem. Übrigens, sehr stark davon abraten würde ich jetzt nach einem neuen Anbieter zu suchen. Also schaut euch lieber bei eurem Anbieter nach einem anderen Tarif um, als jetzt wirklich von der Telekom zu Vodafone zu wechseln. Da kann leider immer was schiefgehen und ein Techniker, wenn der jetzt nicht kommt, dann sitzt der wirklich tagelang ohne Internet da und das will im Moment wirklich keiner.
Aber so ein Upgrade beim selben Anbieter oder auch das, was du gerade erklärt hast, dass man einfach für den Upload ein bisschen mehr reserviert als normalerweise, das funktioniert in der Regel relativ zügig oder wie sind da deine Einschätzungen?
Also ein Tarif-Upgrade oder so eine Aufstockung des Tarifs, die funktioniert eigentlich immer sehr problemlos. Das hat natürlich auch den Hintergrund, dass der Anbieter dafür mehr verlangen kann und an euch besser verdient. Aber in solchen Ausnahmezeiten sollte man die Mehrleistung, die man bekommt, auch irgendwie vergelten. Wo die Anbieter natürlich ziemlich überlastet sind im Moment, sind ihre Kundenhotlines. Bei Internetanbietern stehen die sowieso schon nicht in einem guten Ruf. Und jetzt sind sie nochmal extra überlastet. Das Schöne ist, so ein Tarif-Upgrade, das geht auch immer über den Online-Kundenbereich. Dort müsst ihr euch einfach mit euren Vertragsdaten anmelden. Vielleicht müsst ihr euch das auch noch freischalten lassen, wenn ihr noch nie drin wart. Und dann könnt ihr unter den einzelnen Tarifoptionen raussuchen, was ihr braucht. Die meisten scheitern natürlich daran, wissen nicht genau, was sie brauchen. Aber wenn ihr einfach mal den Download ein bisschen erhöht, auf den Upload schaut, dann macht ihr eigentlich nicht viel verkehrt.
Das heißt also, man könnte tatsächlich selber zu Hause Gas geben, indem man einfach in seinen Vertrag reinguckt und sagt, die Handbremse, die da irgendwo angezogen ist, die nehme ich jetzt raus. Die 3 Euro mehr, die mich das im Monat kostet oder so, die nehme ich jetzt billigend in Kauf, damit es auf jeden Fall funktioniert. Und damit über Ostern, wenn die Familie nicht raus darf an manchen Stellen oder bestimmte Dinge nicht machen darf, damit man dann wenigstens gemeinsam irgendwelche Filme gucken kann oder vielleicht auch jeder einzeln seinen Lieblings-Osterfilm gucken kann.
Genau. Das Schöne daran ist auch, Bei so einem Tarifwechsel bieten die meisten Anbieter auch den Neukundenrabatt an. Schaut also ruhig zuerst auf die Internetseite des Internetanbieters von euch, guckt, was kosten die Tarife jetzt eigentlich, und schaut, ob der Tarifupgrade vielleicht gar nicht so viel mehr kostet, weil ihr 100 Euro Neukundenrabatt bekommt.
Oh, das ist super.
Der kleine Haken, in den ihr reinbeißen müsst, ist, dass es bei ganz, ganz vielen, fast allen, leider 2 Jahre Vertragslaufzeiten gibt. Also den neuen Tarif habt ihr dann 2 Jahre an der Backe und kommt früher eigentlich auch nicht raus.
Okay, aber das ist natürlich super. Also ich kann es selber machen, also ich kann selber beschleunigen. Ich kriege noch einen Bonus vorneweg bei dem Vertrag, wo ich ohnehin jetzt war. Und wenn ich vorher nicht wechseln wollte, sollte ich jetzt bestimmt nicht wechseln, sagst du. Und dann kann ich, egal ob ich jetzt bei der Telekom oder bei Vodafone oder bei wem auch sonst bin, mein Netz beschleunigen. Du hast eben gesagt, Kabel ist schwieriger als DSL. Habe ich jedenfalls so verstanden? Oder stimmt das nicht?
Ja und nein und ja und nein, wie es immer so ist. DSL geht über die Telefonleitung und jede einzelne Telefonleitung geht in jeden einzelnen Haushalt. Das heißt, du teilst dir deine Internetleitung wirklich bloß mit denen, die in deiner Wohnung sind. Beim TV-Kabel geht es in ein Haus und von dort teilt es sich zu jedem anderen auf. Also wenn jeder gleichzeitig den Kabelanschluss in einem Haus benutzt, dann wird er für alle langsamer. Aber dafür sind die Grundgeschwindigkeiten beim Kabelanschluss eigentlich schneller. Das heißt, du bekommst für weniger Geld mehr Leistung prinzipiell, wenn sie dir nicht von einem anderen Nachbarn ein bisschen eingeschränkt wird.
Du hast zwar jetzt vorgeschlagen, ein Upgrade zu machen, aber viele fragen sich bestimmt auch, ich habe sowieso das Gefühl, ich kriege noch nicht mal das, was in meinem Vertrag eigentlich drinsteht. Die sehen dann halt die 16 Mbit oder auch die 50 vielleicht, gucken dann vielleicht auch genauer hin und sehen dann, da steht immer ein bis zu und sagen dann, also ich stocke jetzt bestimmt nicht auf, wenn ich noch nicht mal das Gefühl habe, dass ich die Leistung, die im Vertrag steht, bekomme.
Ja, das ist ein großes Problem bei den Internetverträgen. Also diese in der Werbung angepriesenen Maximalgeschwindigkeiten werden quasi nie eingehalten. Oder sagen wir mal, in 90% der Fällen nicht. Also mit dem Speedtest der Bundesnetzagentur einmal nachschauen, bekomme ich überhaupt das, was in meinem Tarif drin steht. Schon bei dem Speedtest, das hat die Bundesnetzagentur wirklich gut gemacht.
Also es tippt man einfach eine Internetadresse, ruft man auf von der Bundesnetzagentur und dann wird wirklich, wirklich getestet, wie schnell ist Upload, wie schnell ist Download und das sieht man dann sofort.
Genau, ganz lange gab es immer verschiedene Anbieter, wo man das irgendwo testen konnte und dann haben die Internetanbieter gesagt, ja, aber das ist ja gar kein genormter Geschwindigkeitstest. Das hat jetzt die Bundesnetzagentur ganz offiziell übernommen und da kann man sich auch dran halten. Und wenn da steht, das sind nur 16 Mbit, ich habe aber eigentlich 50, da geht was nicht mit rechten Dingen zu. Bei dem Testen passt einfach drauf auf, nehmt euren Computer und schließt den mit dem Kabel direkt an den Router an. Weil dann wisst ihr, okay, das ist wahrscheinlich die Internetleitung und nicht das WLAN oder irgendetwas anderes. Das Schöne ist dabei, dass die Internetanbieter in den Produktinformationsblättern, da sie haben die immer als PDF irgendwo bei ihren Tarifen mit ausgeschrieben, auch die durchschnittliche Geschwindigkeit angeben müssen. Das heißt, diese Maximalwerte sind nicht die einzige Richtschnur, an die ihr euch halten könnt, sondern auch, wie viel im Normalgebrauch ankommen muss. Wir haben das mal für unsere Empfehlung letztes Jahr durchgerechnet und mit 60% oder weniger muss sich eigentlich niemand in der Regel zufrieden geben. Das heißt, diese Maximalwerte sind jetzt auch nicht vollkommen unrealistisch. Da kann man sich auch dran halten und die Anbieter in die Pflicht nehmen und sagen, naja, ihr müsst mir jetzt aber auch annähernd das geben, was da drauf steht.
Also das könnte der erste Schritt sein. Ich mache jetzt erstmal so einen Geschwindigkeitstest und dann kommt Hermann im nächsten Schritt und Hermann, du willst gerne aber deine Wohnung ein bisschen umräumen. Habe ich dich richtig verstanden?
Zwei Dinge. Also erstens, wenn ihr mir sagt, okay, ich kann diesen Geschwindigkeitstest machen, habe ich auch schon gemacht. Das Ergebnis war so leidlich befriedigend. Wenn das jetzt nicht leidlich befriedigend wäre, kann ich auch in Zeiten wie diesen meinem Anbieter auf dem Fuß stehen und tatsächlich da was erreichen, da bin ich doch in der gleichen Situation wie beim Wechsel des Anbieters. Also die Hotline von so einem Anbieter im Augenblick zu erreichen und mit der irgendwas zu klären, wenn das nicht funktioniert, ist doch wahrscheinlich eher schwierig. Oder gibt es da auch Dinge, die ich tun kann, wo ich nicht unmittelbar bei der Hotline hänge und dann mit dem Problem, dass die total überlastet sind, selbst wenn sie wohlmeint und gut sind?
Sind wir mal wohlmeint und gut zuerst. Also die Telekom, die hat ja sehr, sehr viel von dem Telefonnetz ja immer noch gehört, schickt ihre Techniker weiter raus und behebt auch weiter Störungen und macht auch weiter Hausbesuche. Quasi einer der systemrelevanten Jobs. Natürlich wird das jetzt länger dauern und es hat noch nie wirklich schnell funktioniert. Wenn wir das also ein bisschen realistisch sehen, wenn ihr mit dem Speedtest direkt am Computer, am Router sitzt und wisst, ihr habt alles richtig eingestellt und es kommt einfach nicht genug an, dann habt ihr die größte Schwierigkeit und das langfristigste Problem dabei. Mhm. Allerdings könnt ihr eurem Anbieter trotzdem Beine machen. Gerade mit dem Speedtest müsst ihr dann wirklich so eine ganze Abfolge von Tests machen. 20 Stück sind das innerhalb von ein paar Tagen oder so. Und dann habt ihr ein quasi gerichtsfestes Beweis oder quasi so eine Richtschnur fürs Gericht. Dann könnt ihr euch an die Bundesnetzagentur wenden. Ihr könnt euch an die Verbraucheragentur wenden. Ihr müsst da nicht sehr viel machen. Ihr müsst einmal einen Widerspruch oder quasi einen Brief an euren Anbieter schicken. Ich bekomme meine Leistung nicht. Ich habe das gemessen. Ich möchte meine Kosten reduzieren oder bitte löse dieses technische Problem. Erfahrungsgemäß kommt da erstmal relativ wenig vom Anbieter zurück. Aber dann, wenn ihr das einmal gemacht habt, könnt ihr direkt die Bundesnetzagentur einschalten als Schlichtungsstelle. Die kümmert sich dann um ganz, ganz viel für euch. Und dann bekommt ihr am Ende wenigstens einen Kostenrabatt. Weil natürlich das, was ihr nicht bekommt, müsst ihr auch nicht zahlen. Ob sich technisch da jetzt wirklich was lösen lässt in dieser Zeit, ist ein bisschen schwieriger. Aber bevor ihr dieses schwierige Problem habt, gibt es eigentlich auch noch viele Alltagskniffe und Tipps, wie so mancher Haushalt ein schnelleres WLAN hinbekommen kann.
Ja, in meinem Fall.
Jetzt mal richtig wieder schön handlungsrelevant für alle. Man muss nämlich den Fehler nicht immer erstmal bei den anderen suchen, denn wirklich der Großteil der Schwierigkeiten lassen sich mit etwas Zeit und Nerven von zu Hause lösen. Und zwar das WLAN vor allen Dingen. Jetzt hat man herausgefunden, okay, vielleicht liegt es gar nicht an der Leitung, aber mein Arbeitslaptop im anderen Zimmer, der hakt trotzdem ständig. Ganz klar, wahrscheinlich ist er einfach zu weit weg vom Router. Oder der Router wurde hinter dem schweren Schrank gestellt, damit er nicht blöd in der Wohnung auffällt. Das verzögert aber überall oder nimmt überall ein bisschen Geschwindigkeit vom WLAN weg. Also gucken, ist mein WLAN-Router gut platziert? Natürlich stimmen die WLAN-Einstellungen auch. Da kann man sich dann wirklich im Detail die Fehlersuche erstmal beginnen. Das ist leider immer eine sehr, sehr vielschichtige Fehlersuche. Und so die 3, 4, 5 sollte man schon durchgehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Menschen, die bekommen Kopfschmerzen, wenn sie überhaupt daran denken, irgendwas an ihrem Router umzuändern. Ich schneide mal so eine an. Und zwar hat jeder Haushalt mittlerweile ein WLAN. Also überschneiden sich die WLAN-Frequenzen auch häufig. Und es gibt 2 Bandbreiten für WLAN. Das ist 2,4 und 5 Gigahertz. 5 Gigahertz ist ein bisschen neuer. Und nun kann man bei neueren Routern in den Einstellungen umschalten, bitte benutzt auch das 5 Gigahertz Frequenzband oder benutzt lieber die obere Hälfte anstatt die untere Hälfte. Und dann kann es schon sehr schnell sein, dass auf einmal das WLAN des Nachbarn gar nicht mehr so dolle Interferenzen zu meinem eigenen WLAN macht und die Geschwindigkeit sich verdoppelt oder wirklich merklich anhebt. Das ist so ein Tipp, wenn man ein bisschen in die Router-Einstellung hineingeht.
Super, ja, okay, das probiere ich nachher, bestimmt.
Gerne, gerne.
Und dann gibt es Abkürzungen, hast du uns vor unserer Session hier versprochen.
Genau. Also wirklich, wenn man kein Computerprofi ist und sich damit eigentlich gar nicht beschäftigen möchte, dann kann man seinem WLAN mit 2 Zusatzgeräten auf die Sprünge helfen. Einmal gibt es ganz klassisch den WLAN-Repeater. Den steckt man ein Ende beim Router rein, den anderen im Arbeitszimmer und dann verlängert er quasi meinen WLAN-Bereich. Da kann es dann ein bisschen zu Verzögerungen kommen, das heißt, so eine Webseite lädt dann langsamer. Aber wenn ein Stream erstmal aufgebaut ist, also ein Video oder eine Videoschaltung, dann läuft die wesentlich stabiler als von einem weit entfernten Router. Das ist vor allen Dingen gut, wenn man die Kinder im Kinderzimmer weit weg irgendwie auch noch beschäftigen möchte und die immer sagen, aber bei uns kommt das WLAN gar nicht an. Fürs Homeoffice ist ein wahrer Segen eine sogenannte Powerline. Da steckt man auch das eine Ende beim Router rein und das andere Ende an die Steckdose im anderen Zimmer. Und dann wird über das normale Stromnetz auf einmal auch das Internet transportiert und man umgeht das ganze WLAN-Problem. Dann kann man dort einfach ganz, ganz weit entfernt vom Router wieder ein Kabel rausziehen, an den Laptop stecken und ist gar nicht mehr im WLAN, sondern auf einmal mit LAN am Router angeschlossen, obwohl man in einem ganz anderen Zimmer sitzt.
Das müsste doch auch eigentlich klappen, egal ob da Mauern oder so zwischen sind, oder? Also wenn jetzt jemand sein Arbeitszimmer im Keller hat und dann da natürlich elektrischen Strom aus der Steckdose, müsste das klappen, oder?
Genau, solange man an einem Kreislauf angeschlossen ist, funktioniert das. Also in Altbauten kann es sein, dass so eine richtig schnelle Leitung, also so ein 200 Mbit Kabelanschluss, nicht vollkommen genauso schnell durch die Stromleitung geschickt werden kann. Dann kommt vielleicht nur 40 an. Aber normalerweise kommt immer so viel an, dass es für ein Gerät am anderen Ende vollkommen ausreicht, mit Videos und HD-Filmen und sonst was auszukommen.
Das ist super. Also die Empfehlung ist ganz großartig, weil ich habe nämlich vorgestern Abend am Rechner gesessen und habe mir tatsächlich eine Powerline passend zu meinem Router bestellt und hoffe, dass die jetzt hier auch ankommt in den nächsten Tagen. Und dann werde ich das Ding installieren und dann werde ich wieder bei dir anrufen und sagen, wenn das mit dem Installieren nicht so klappt. Also ich habe schon extra die Powerline genommen, die passend zum Router sein soll. Mhm. Und dann sollte das unser Problem, dass wir nämlich tatsächlich extra jetzt zwei Büros ein bisschen auseinandergelegt haben in der Wohnung. Und in dem einen ist es ganz toll mit dem Empfang und im anderen ist es nicht so doll, dass wir das dann auch gleich gelöst haben. Das beruhigt mich sehr, dass ich das schon mal richtig gemacht habe.
Sehr, sehr gut.
Was darf denn so ein Repeater oder was darf so eine Powerline kosten? Oder was kostet das etwa, so eine Idee?
Also gute Modelle gibt es schon für 20, 30 Euro. Man muss da jetzt nicht sonderlich tief in die Tasche greifen. Wenn man jetzt ein größeres Haus hat und wirklich auch sagt, okay, ich nehme die Gelegenheit und will in meinem Dachgeschoss jetzt auch endlich mal ein bisschen WLAN-Empfang haben, dann kann man auch schon 70, 80 Euro dafür ausgeben oder einen wesentlich besseren WLAN-Router sich zulegen. Aber jetzt erstmal für, ich möchte Homeoffice und meine Videoschalter auch richtig stabil laufen haben, reichen 20, 30 Euro als Investment aus, auf jeden Fall.
Abseits davon, dass ich ja jetzt eine Powerline angeschafft habe, damit das bei uns alles noch ein bisschen besser läuft, gibt es natürlich etwas, was also die Qualität der eigenen IT-Mitarbeiter in der Firma, wenn man das als Homeoffice nutzt, ist natürlich an der Stelle, zeigt sich auch nochmal. Also das ist bei uns ganz großartig, die kann man tatsächlich anrufen und die Unterstützung ist wunderbar. Die sind quasi rund um die Uhr im Augenblick, haben die das Gefühl, dass sie für uns da sein müssen, selbst wenn sie es nicht müssten. Die ruft man dann an und lässt sich von denen weiterhelfen und lässt sich sagen, okay, steck doch mal das Kabel dort rein, mach doch mal an der Stelle das. Und das würde ich natürlich auch allen anderen Menschen, die im Augenblick in Homeoffice arbeiten, Klammer arbeiten müssen, empfehlen, einen guten Draht zur eigenen IT aufbauen, gucken, dass man mit denen mal telefoniert, dass man denen mal kurz eine Mail schreibt, wie ist das Problem und dann aber wirklich auch gerne das telefonisch klärt, weil das hat sich bei Finanztipp echt bewährt. Ich habe jetzt schon mehrere Kolleginnen und Kollegen gehört, die gesagt haben, wie doll das war in den letzten 3 Tagen und wie toll der Einsatz war. Wir machen das jetzt seit dem 11. März, dass wir Homeoffice haben und es kommt immer mal wieder jemand aus dem Urlaub dazu oder jemand, ein neuer Mitarbeiter jetzt gerade, bei dem das gut funktioniert hat. Sprecht mit euren IT-Leuten. Das ist auf jeden Fall wichtig, wenn ihr da Hilfe braucht.
Ja, an der Stelle ein großes Dankeschön mal an alle IT-Leute im Land. Ihr seid, glaube ich, genauso systemrelevant wie ganz viele andere helfende Kräfte, die im Moment ihr Bestes geben, uns alle durch diese Corona-Zeit durchzukriegen.
Ja, für unsere Nerven vielleicht manchmal sogar noch systemrelevanter. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank auch euch beiden, Henrik und Arne, für diesen Podcast. Wenn euch das gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte liken, bitte abonnieren, bitte bei uns auf finanztipp.de die Informationen nachgucken, weil alles das, was Arne gesagt hat, wie man das machen kann, was das kosten darf, findet ihr bei finanztipp.de auf der Homepage. Bleibt uns gewogen. Habt am Wochenende wunderbaren Empfang, kein Stress mit der Familie, ab Montag ein noch besseres Homeoffice und dann könnt ihr uns Montag mit dem nächsten Podcast hoffentlich hören oder spätestens Dienstag. Auf Wiedersehen und bleibt gesund, sagen
Henrik Buhrs
und Arne Düsterhöft
und Hermann Josef Tenag. Der hätte sagen sollen, auf Wiederhören.